So, meine Damen und Herren, ich möchte heute nochmal beginnen mit dieser Frage hier. Die hatten wir beim letzten Mal schon. Ich möchte, dass Sie die nochmal beantworten. Können wir das mal machen? Ja? Also, welche Aussage zur Laktoseintoleranz ist korrekt? Laktoseintoleranz beruht auf einer Mutation im Genom. Die Häufigkeit der Laktoseintoleranz steigt global von Nord nach Süd. In Deutschland sind ca. 30% der Bevölkerung von Laktoseintoleranz betroffen, Säuglinge von Mutter und so weiter. Sie können das selber lesen. Ich mache mal auf. Moin. So, ja, okay. Also wir hatten hier 68%, das ist in Ordnung. Wir hatten beim letzten Mal ein kleines Problem, weil wir nämlich gesagt hatten, die erste Antwort ist auch richtig. Ne? Können Sie sich entsinnen? Ja? Also jetzt muss ich hier. Diese erste Antwort wäre auch richtig, aber das stimmt natürlich nicht. Ne? Denn Laktoseintoleranz beruht auf einer Mutation im Genom. Das ist nicht korrekt. Laktosetoleranz beruht auf einer Mutation im Genom. Okay? Also die Wildtypen sind im genetischen Sinne, die Wildtypen sitzen hier unten. Also das ist Laktosetoleranz. Die Laktosetoleranz nimmt zu von Nord nach Süd. Nimmt also zu von Nord nach Süd. Die Laktoseintoleranz nimmt zu, ganz genau. Moment, ich bin hier mit dem Zeiger, hier habe ich meine großen Probleme. Die nimmt also zu, ja, also ich kriege das irgendwie nicht hin. Laktoseintoleranz nimmt zu, aber die Laktoseintoleranz ist die Wildtypsituation. Also was sich im Rahmen der Evolution entwickelt hat, ist die Laktosetoleranz und die ist durch eine Mutation zustande gekommen. Ich will das nochmal Ihnen hier kurz zeigen, wenn es geht hier. Ja, also die Sache Laktose wird praktisch nur in der Muttermilch aufgenommen. Es wird durch das Enzym Laktase in die beiden Monosaccharide Glucose und Galactose gespalten. Alle Säugetiere besitzen dieses Enzym. Allerdings wird die Bildung der Laktase abgeschaltet, wenn die Laktationszeit zu Ende ist. Also das ist ein Enzym, das alle Säuger haben, ja? Weil in der Milch, in der Muttermilch, die Laktose enthalten ist. Und wenn nicht mehr gesäugt wird, dann wird das aus der Evolution heraus, also ganz natürlicherweise abgeschaltet. Und das nennt man Laktoseintoleranz. Die meisten von uns sind aber laktosetolerant und das liegt eben damit, dass wir dieses Enzym hier, Laktase, ja, jetzt tatsächlich aufgrund einer Mutation, und zwar mit der Entwicklung vom Jäger und Sammler zum Ackerbauer und Viehzüchter, da wurde die Bedeutung dieses Enzyms so extrem, dass dann in der Evolution sich herausgestellt hat, dass hier Laktosetoleranz sich durchsetzt. Und zwar ist es passiert vor ungefähr 7000 Jahren. Also das ist in evolutionär gesehen praktisch ein Klacks. Ja, ich bin immer noch am Üben hier. Aber das kriegen wir schon auch hin. Ja, also Laktoseintoleranz, also diejenigen, die Milch Milch trinken und Käse essen können, sind Mutanten. Okay, nicht so schlimm, ja, aber evolutionär gesehen sind es Mutanten. Gut, wir wollen noch ein klein bisschen über Zucker reden, um dann Aminosäuren zu kommen. Und ich möchte Ihnen noch einiges über Polysaccharide sagen. Und zwar auf der einen Seite haben wir hier dieses, das gibt's doch nicht. Das ist Amylose. Ja, Amylose. Ich versuche es nochmal ein bisschen noch üben hier. Okay, jetzt lasse ich das mal weg hier wieder. Okay. Amylose ist Alpha-D-Glucose. Ein Polysaccharid gebildet aus Alpha-1,4-D-Glucose. Und so schön wie es hier aussieht, so falsch ist es. Ja? Denn diese Amylose sieht in keinster Weise so aus, sondern sie sieht so aus. Sie ist helikal, also wenn man das räumlich zeichnen würde, dann ist sie helikal aufgebaut. Und darin unterscheidet sie sich dramatisch von der Zellulose. Die Zellulose ist auch ein Homopolymerisat von D-Glucose, aber jetzt nicht alpha-glykosidisch verknüpft, sondern beta-glykosidisch verknüpft. Und die Zellulose, wenn man die in der dreidimensionalen Struktur aufzeichnen würde, dann wäre die tatsächlich linear, würde die sich darstellen. Ja? Also durch diese Alpha-Verknüpfung hier bekommt dieses Polysaccharid eine Struktur aufoktroyiert sozusagen, die in dieser helikalen Form liegt, wohingegen, wenn es Beta-Glucose ist, dann liegt sie linear vor. Und wenn wir uns überlegen, wofür ist Stärke da und wofür ist Zellulose da, dann macht das natürlich ganz großen Sinn. Zellulose ist eine Art Abschlussgewebe, ja, ist Teil der Zellwand. Da müssen diese Stränge eng beieinander liegen, um einen gewissen Abschluss zu bilden, wohingegen die Amylose ein Speicherpolysaccharid ist. Das ist in der Stärke enthalten und Stärke ist bei den Pflanzen ein Speicherpolysaccharid. Und das funktioniert deshalb, weil eben dieses Molekül in dieser, ich sag mal, voluminösen Form vorliegt, eben in dieser Alpha-Helix. Hier kann jetzt Wasser eindringen, ja, in diese Räume hier, in diese Helixstruktur kann Wasser eindringen und dann kann hydrolysiert werden, dann kann also diese Stärke hier gespalten werden und damit können wieder Oligosaccharide und schließlich auch Monosaccharide freigesetzt werden. Das ist bei der Zellulose nicht möglich, die ist so eng gepackt, dass sie praktisch nicht hydratisiert, nicht quillt, könnte man auch sagen. Ja, Zellulose ist wirklich ein Abschussgewebe und ist deshalb auch nochmal als zumindest für uns als Nahgewebe, näher als Nährmolekül nicht zu gebrauchen. Wir können uns das merken, wir haben nicht einmal das Enzym, eine Beta-Glucosidase, die also beta-glykosidische Bildungen spaltet, die haben wir gar nicht. Wir haben sehr wohl Enzyme, die alpha-glykosidische Bindungen spalten. Nun, diese Amylose kommt in zwei Formen vor. Das ist einmal die klassische Amylose, die Alpha-1,4-glykosidisch verknüpft ist. Aber zusätzlich gibt es eine Subfraktion, die wir als Amylopektin bezeichnen. Und das Amylopektin ist dadurch charakterisiert, dass es nicht nur diese Alpha-1,4-Verknüpfungen hat, sondern zusätzlich Alpha-1,6-Verknüpfungen. Also Verzweigungen sozusagen. Und damit wird dieses Molekül noch voluminöser und deshalb auch noch besser hydrolysierbar, mobilisierbar, könnte man auch sagen, hinsichtlich der Oligo- oder der Monosaccharide. Und bei den Pflanzen ist es eben Amylose und Amylopektin. Und bei den Amylose und Amylopektin, was die Stärke ausmacht, und bei den Säugern, also bei uns, ist es das Glykogen. Glykogen ist das Äquivalent zu Amylopektin, wenn Sie wollen. Das ist diese verzweigte Amylose, etwas niedermolekularer als die Amylose selber, aber die gleiche Funktion, Alpha-1,4 verknüpfte Glucose, beziehungsweise Alpha-1,4 und Alpha-1,6 verknüpfte Glucose, die dann gespeichert wird, beispielsweise in den Muskeln und so weiter, um dann bei starker Belastung hydrolysiert zu werden, zunächst zu Oligosacchariden und dann zu Monosacchariden, also zu Glucose, die dann abgebaut werden kann und die entsprechende Energie liefert, um beispielsweise ausdauernd zu rennen oder Rad zu fahren oder zu schwimmen oder was auch immer. Ja? Also das ist dann diese Funktion. Der Abbau dieser Polysaccharide erfolgt durch drei wichtige Enzyme, die wir kennen müssen, weil sie im Staatsexamen gefragt werden. Und das ist einmal die Alpha-Amylase, dann die Beta-Amylase, die Beta-Amylase und das sogenannte R-Enzym heißt dieses Enzym. Also es gibt drei wichtige Enzyme, die an diesen Polysacchariden arbeiten. Und die unterscheiden sich in der Spezifität. Wir werden über Enzyme noch reden. Alle Enzyme haben eine gewisse Spezifität, eine Substratspezifität und auch eine Bindungscharakteristik oder eine Charakteristik der enzymatischen Reaktion, die sie katalysieren. Und diese Amylasen sind alles sogenannte Hydrolasen. Ja? Das sind also Enzyme, die unter Nutzung von Wasser Bindungen spalten. Also unter Einführung von Wasser Bindungen spalten. Also was diese Enzyme machen hier, sie spalten diese Bindung und gleichzeitig wird Wasser addiert. Das ist sozusagen wir haben die Esterbindung besprochen. Die Esterbindung wird ja, ich muss das nochmal aufzeichnen. Also wir haben eine Säure, ich sage mal RCOOH plus OHR, ein Alkohol, ja, geht unter Abspaltung von Wasser über in RCOOR. Das wäre jetzt ein Ester. Und diese Reaktion ist reversibel, also wenn ich Wasser wieder einführe, bekomme ich wieder die Säure und den Alkohol. Die glykosidische Bindung, haben wir gesagt, entsteht aus einer Reaktion eines Halbacetals mit einem weiteren Alkohol. Also wir haben hier, dieses ist ein Halbacetal und jetzt kann ich hier eine weitere nicht schön geworden hier gezeichnet werden. So. Eine weitere Zuckergruppe dazu tun. Hier hätte ich jetzt eine alpha-glykosidische Bindung und diese alpha-glykosidische Bindung, die kann ich wieder hydrolysieren, indem ich Wasser dazugebe plus H2O und dann bekomme ich wieder das Halbacetal und den Alkohol, diese alkoholische Gruppe hier vorne. Ja? Also es ist eine hydrolytische Bindung, die eine hydrolytische Reaktion, die hier stattfindet. Und zwar unterscheiden sich jetzt diese Enzyme dadurch, dass die Alpha-Amylase eine Endohydrolase ist, die Alpha-1,4-glykosidische Bindungen spaltet. Also eine Endo-Alpha-1,4-Glykosidase. Was heißt das? Das heißt, dass dieses Enzym sozusagen ein Polymer, entweder Amylose oder Amylopektin, abscannt und schaut, irgendwo ist da eine Alpha-1,4-glykosidische Bindung. Und das ist zum Beispiel da der Fall, das ist da der Fall, das ist da, das ist überall der Fall. Das sind alles Alpha-1,4-glykosidische Bindungen, bis auf diese hier, die sind Alpha-1,6-glykosidisch. Das zweite Enzym, die Beta-Amylase, ist ein Enzym, das auch eine Alpha-1,4-glykosidase ist, aber ein Exoenzym. Das heißt, die Beta-Amylase kennt Enden und hydrolysiert vom Ende her alpha-glykosidische Bindung, und zwar so, dass immer ein Disaccharid abgenommen wird, weggespalten wird. Also es macht nicht hier, spaltet nicht hier, sondern die erste Spaltung ist an dieser alpha-glykosidischen Bindung, alpha-1,4-glykosidischen Bindung. Ne? Und auch immer nur alpha-1,4. Das heißt, dieses Enzym hier wird hier laufen und die Disaccharide wegnehmen, bis es an eine Alpha-1,6-Bindung kommt hier, und da geht es nicht weiter. Ne? Es hat hier noch ein Ende, nimmt das alles weg, nimmt das weg und so weiter. Ne? Immer vom Ende her. Wohingegen dieses Enzym, wenn man von oben drauf guckt und sagt, okay, da ist eine Alpha-1-glykosidische Bindung, also schneide ich die. Nimmt auch mindestens Trisaccharide weg, also am Ende, das kann es nicht mehr verdauen, aber an diesem Molekül könnte es noch arbeiten und verdaut so Bruchstücke ab. Wohingegen das R-Enzym jetzt dafür da ist, diese Alpha-1,6-glykosidischen Bindungen zu spalten. Ne? Und man spricht hier auch von Grenzdextrinen. Das sind die Moleküle, die übrig bleiben, wenn dieses Enzym nicht weiterarbeiten kann. Ja? Also hier ist es so, dass dieses Enzym kann arbeiten, bis es an eine Alpha-1,6-Bindung stößt. Was hier ist, wenn es hier weitergeht, da ist dieses Enzym nicht mehr, kann nicht mehr weitermachen. Ja? Also es kann also hier arbeiten bis da, kann da arbeiten bis da, aber wenn die hier weitergehen, diese Moleküle, dann bleiben die groß. Also diese Alpha-1,6-Grenzdextrine sind relativ groß, wohingegen Alpha-Grenzdextrine, die sind viel kleiner, denn die können vom Ende her laufen, bis sie hier ankommen und dann, natürlich von innen her kommen, und auch, die könnten theoretisch auch hier noch was spalten, wenn das hier weitergeht, dann könnten die auch da noch spalten. Also die Alpha-Grenzdextrine sind relativ klein, wohingegen die Beta-Grenzdextrine ziemlich groß sind. Die brauchen dann dieses Endoenzym, um hier jenseits einer Alpha-1,6-Bindung auch noch zu spalten. Und schließlich macht das R-Enzym dann auch diese Bindung hier ab, und dann haben wir die oder Trisaccharide, das ist das, was übrig bleibt, und die können dann durch weitere Enzyme zu Monosacchariden, das heißt zu Glucose, abgebaut werden. Ne? Also das sollten wir uns nochmal merken. Zum Schluss noch eine, was die Oligosaccharide anbelangt, hier noch einmal eine Übersicht über die Polymere, die hier gebildet werden. Alpha-D-Glucose, da ist das Polysaccharid Stärke oder Glykogen. Ja? Stärke oder Glykogen, Amylose oder Amylopektin, Glykogen ist immer verzweigt. Fructose, da ist das Polysaccharid Inulin. Inulin, sollten Sie sich merken, ist ein, sozusagen das Äquivalent zur Stärke, aber nur mit Fructose als Baustein. Und als Inulin ist zum Beispiel die Astaxanthin-Stärke. Also Astaxanthin machen keine Amylose als Stärke, sondern Inulin. Astaxanthin-Stärke ist Inulin, das ist praktisch für die ganze Familie, deshalb ist Systematik auch so wichtig. Beta-D-Glucose ist Zellulose, Gerüstsubstanz, pflanzliche Zellwände. Und N-Acetylglucosamin, also wo diese 2-OH-Gruppe in eine Aminogruppe umgewandelt wird, als Aminozucker, der gleichzeitig noch acetyliert ist, das ist als Polymer, als Monopolymer, das Chitin. Ja? Chitin. So, Ich möchte noch eine Frage stellen. Eine Frage stellen, und zwar, welche Aussage ist korrekt? Laktose. Ja? Haben wir so eben schon gehabt, nicht gesehen, aber gehabt. Laktose ist Gall-Alpha-1,4-Gluc, Gall-Beta-1,4-Glucose, Glucose-Alpha-1,4-Galaktose, Glucose-Beta-1,4-Galaktose oder Glucose-Beta-1,4-Maltose. Was meinen Sie, was ist Laktose? Ho! Oh. Aha. Hä? Ja. Welches Ende es hat, ne? Ja. Ja, ganz genau. Das ist nämlich, das ist genau der Punkt, also den wir hier auch machen wollen. Das ist jetzt eine Wiederholung gewesen, aber das ist ein schönes Ergebnis, weil das zeigt. Ja, weil man muss auch mit dieser, ich sag mal, mit dieser Signatur irgendwie klarkommen. Was heißt das, ne? Wir lesen normalerweise von links nach rechts, ja, also es geht hier los, da steht ja auch der Pfeil hier. Gall-Alpha-1,4-Glucose. Das heißt also, wir haben Galaktose und dann kommt Alpha-1,4 und dann kommt Glucose. So, jetzt die Frage, meine Frage noch, die ich zusätzlich stellen möchte, ist Laktose ein reduzierender Zucker, ja oder nein? Ja, genau. Warum? Weil hier die Glucose, ja, hier an diesem Ende, das müsste jetzt Galaktose hier sein, also das wäre das 4-Epimer, 1, 2, 3, 4, das wäre dann hier so, ja, das wäre jetzt, das wäre Laktose. Das wäre Laktose, ist das Alpha 1, 4, ist das richtig? Hä? Moment. Ja. Ist das richtig? Hat jemand ein Buch da? Sie hatten C gesagt. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Die Frage ist, ist das Alpha verknüpft oder Beta? Hat jemand ein Buch da? Nee, ne? Ist egal. Okay, das... das schauen wir nach, das schauen wir nach. Aber das ist, das muss ich jetzt mal eben nach, naja, das machen wir dann. Nächste Woche sage ich Ihnen, ob es richtig ist oder nicht. Jedenfalls steht an diesem Ende hier dieses Halbacetal hier, diese Halbacetalgruppe, und damit ist es ein reduzierender Zucker. Okay? Und das heißt auch, dass dass Laktose zwei Enden hat, nämlich ein reduzierendes Ende und ein nicht reduzierendes Ende. Okay? Also die Galaktose hier, die steht am nicht reduzierenden Ende und die Glucose steht am reduzierenden Ende der Laktose. Okay? Ich will es trotzdem jetzt sehen, ob das richtig ist oder nicht, weil das braucht das jetzt. Was ist da los? Okay, jetzt haben wir es. So, Laktose will ich sehen. Siehst du, das ist nämlich falsch. Ja, okay. Ne? Das ist Beta. Das ist falsch. Ja? Also, ja, es muss Beta heißen. Und damit ist aber auch, die 2 wäre richtig. Ne? Ich habe es gewusst. Dass manchmal ist man sich unsicher, aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir sind, so müssen Sie es machen. Bitte? Wussten genauso viele, ja. Nee, aber wir wollen es ja richtig haben. Und manchmal dann ist man zu leichtgläubig und dann ist immer besser, wenn man nachschaut. Ja? Nachschauen ist für mich das Allerwichtigste. Auch ich schaue nach, das haben wir jetzt gerade gesehen. Ja, weil man muss das nicht zwingend wissen, das guckt man einfach nach. Aber es gibt natürlich bestimmte Plausibilitäten, die einem sagen, da stimmt was nicht. Und deshalb bin ich plötzlich ganz unruhig geworden, ja, haben Sie gemerkt, weil ich dachte, das kann irgendwie nicht stimmen. Ja. Und ich sage Ihnen jetzt gleich, wieso das nicht stimmen kann. Was für mich die Plausibilität war, weshalb ich dann doch nochmal nachgeschaut habe. Also ich will es Ihnen nochmal kurz zeigen hier. Ich habe, Sie sehen das ja gar nicht, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Hier habe ich hier bei Wikipedia nachgeschaut. Ja. Und Laktose ist tatsächlich hier Beta-Galaktose und Glucose. Ob die jetzt Beta oder Alpha steht, kann man nicht sagen. Ja, hier steht es in Beta, da steht es nach oben, aber eigentlich ist es eben Anomere C ist ja nicht, das ist ja die Halbacetalform. Also wir haben hier ein reduzierendes Ende und ein nicht reduzierendes Ende. Okay? So. Warum mache ich den Punkt hier? Ich mache den deshalb, weil es ein Enzym gibt, das diese, sollte ich jetzt nochmal richtig zeichnen hier, ich male ihn hier nochmal. So, also wir machen hier Galaktose und jetzt Beta. 1,4. Oha. So. Moment, halt. Wie mache ich das? So. Ah, sieht nicht schön aus. So muss es aussehen. Auch das ist, ja, okay. So, CH2OH. Okay, ist nicht schön gezeichnet, aber es ist richtig. Ja? Vielleicht sollte ich das doch nochmal, damit Sie sehen, dass es hier Beta ist. So. O, Alpha. Nicht Alpha, sondern... Bitte? Wo? Hier, meinen Sie? Ja, das weiß ich auch nicht, wieso ich die da reingemacht habe. Also, ich muss das eigentlich so machen. Ja, das ist... Der muss da unten gehen, die OH-Gruppe, ja, und die nach oben. Wie kann man das besser zeigen? Könnte man umdrehen, ja. Ich mache mal so, wir machen das mal hier, das O hier, sagen wir mal, neutral hin, ja. Und ich mach... Okay, so, ja. Okay, so sieht's aus. Okay. Jetzt, die Frage ist, warum ist das jetzt relevant? Es gibt ein Enzym, das diese Bindung hier spaltet. Und wissen Sie, wie heißt dieses Enzym? Weiß das jemand? Bitte? Das wäre Laktase, ja, und was ist die Laktase? Ist ja, also, das ist ein Enzym, das heißt Beta... Galaktosidase, Beta, das ist der gleiche Name, Beta-Galaktosidase. Und warum heißt es Beta-Galaktosidase? Dieses Enzym heißt deshalb Beta-Galaktosidase und das ist jetzt wieder so eine Regel, ja, die man sich merken sollte, weil alle diese Enzyme ihren Namen bekommen vom nicht reduzierenden Ende. Okay? Das heißt also, dieses Enzym heißt Beta-Galaktosidase, weil hier eine glykosidische Bindung steht, die Galaktose enthält, und zwar am nicht reduzierenden Ende. Ja? Alle diese Enzyme haben ihren Namen von dem Zucker her, der am nicht reduzierenden Ende steht. Es ist keine Alpha-Glucosidase, ne? Weil die am reduzierenden Ende steht. Das sollten wir uns ganz einfach merken. Okay, haben wir das auch geklärt, haben wir da wieder einen Fehler gemacht und den aber erkannt. So. Hier haben wir das nochmal und hier ist eben der Fehler auch drin. Da habe ich das, die Laktose ist Galaktose, Glucose und das muss jetzt hier heißen Beta-1,4. Ja? Ja, ne? Ja. Ja, genau. Denn es ist eine Beta-Galaktosidase, ganz genau. Also das ist falsch hier. Stärke haben wir Amylose und Amylopektin. Amylose ist Alpha-1,4 unverzweigt, Amylopektin Alpha-1,4 oder Alpha-1,6. Zellulose, Beta-1,4-Glucose. Pektin ist Galacturonsäure. Pektin sollte man sich auch merken, Galacturonsäure. Also hier diese OH-Gruppe, CH2-OH-Gruppe oxidiert, Galacturonsäure, U steht für unten, Inulin für Fructose, hatte ich Ihnen gesagt, und Chitin, Murein und Agar sind diese vor allen Dingen hier Chitin und Murein, N-Acetylglucosamine, die noch weiter hier kombiniert sein können, zum Beispiel mit der Acetylmuraminsäure und so weiter. Aber das ist alles ein bisschen speziell. Nun ganz kurz noch zu den Blutzucker-Epitopen sozusagen. Ich habe von Frau Zündorf gehört, dass sie das mit Ihnen schon gemacht hat. Wir haben hier das O, das Null-Antigen, das A-Antigen und das B-Antigen. Sie sehen hier auf dem Erythrozyten sitzen hier Zuckerstrukturen drauf, Glucose, Galactose, N-Acetylglucosamin, Galactose und Fucose für das Null-Antigen. Und das A-Antigen hat dann hier noch ein N-Acetylgalactosamin und das B-Antigen eine Galactose. Und ich möchte dazu noch mal kurz eben eine Frage stellen. Mal gucken, ob Sie das wissen. Das ist eigentlich eine Frage der Allgemeinbildung, muss man sagen. Welche Blutgruppe gilt als Universalspender? Welche Blutgruppe gilt als Universalspender? Ja, sehr gut, okay. Also, das haben Sie hervorragend gelöst, dieses Problem. Und da ist jetzt die Frage, warum ist das so? Ne? Warum ist die Blutgruppe 0 Universalspender? Weiß das jemand? Weil, ja, weil sie keine Antigene hat, ja.
Weil es kein Null-Antigen gibt, also andersherum quasi AB wäre quasi Universalempfänger.
Ja, AB ist Universalempfänger, ganz genau. Also es hat irgendwas mit Antigenen zu tun, haben Sie vollkommen recht. Und Antigene induzieren die Bildung von Antikörpern. Das heißt, diese Struktur hier, die Sie hier sehen, diese Struktur hier, die ist in allen drei Antigenen vorhanden. Ja? Auch das ist ein Antigen hier, aber da das sozusagen eigen ist, da unser System gelernt hat, also die Biologie, unsere Biologie gelernt hat, dieses als eigen zu erkennen, wird gegen diese Struktur kein Antikörper gemacht. Und diese Struktur ist in all diesen dreien Antigenen enthalten. Das heißt, solange nur dieser Fünferzucker hier vorliegt, wird kein Antikörper gemacht. Deshalb ist das sozusagen ein Universalspender. Und erst dann, wenn ein zusätzlicher Zucker da reinkommt, dann wird in den falschen Organismus ein Antikörper gemacht. Ne? Also das ist die Erklärung für für diese Tatsache, dass der eine Empfänger ist, Universalempfänger, die Null ist Universalempfänger, der AB ist universal. Habe ich das richtig gesagt? Nein, umgekehrt. Null ist universal. Spender AB ist Universalempfänger. Ich bin heute nicht so richtig fit, nein, gerade. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also, Wochenende war nicht so schlimm, aber. Gut. Wir könnten jetzt noch ganz viel über Zucker sagen, aber wir müssen weiterkommen. Und deshalb möchte ich die Rest der Stunde nutzen, um sozusagen den Einstieg in die Aminosäure zu packen. Ja? Aminosäuren sind chirale Moleküle, ganz ähnlich wie Kohlenhydrate. Auch hier wieder Chiralität ganz wichtig. Und die Chiralität liegt hier in diesem sogenannten Alpha-C-Atom. Alpha-C-Atom, das sozusagen nachgeschaltet ist nach der Carboxylgruppe, wenn Sie so wollen, oder nach der Aminogruppe, je nachdem, von wo Sie kommen. Ja? Also das ist das Alpha-C-Atom hier, das Alpha-C-Atom, und wir haben wieder hier vier verschiedene Liganden im Alanin, eine NH2-Gruppe, ein H, COOH und CH3. Und so gibt es D- und L-Aminosäuren, und die sogenannten proteinogenen Aminosäuren sind alle L-Aminosäuren. Es gibt auch D-Aminosäuren, aber alles, was in Proteinen ist, sind L-Aminosäuren. Das ist irgendwann mal in der Evolution erfunden worden, haben wir schon drüber gesprochen, und das ist beibehalten worden. D-Alanin beispielsweise kommt im Murinsaculus vor, der Bakterien, aber eben, das ist kein Protein, sondern es ist, wenn Sie so wollen, ein Polysaccharid mit Aminosäuren drin. Und da gibt es das, aber ansonsten sind alle Aminosäuren, die in Proteinen drin sind, L-Aminosäuren. Nun, diese Aminosäuren unterscheiden sich, die haben gemeinsam immer diese Kopfgruppe hier, also eine Carboxylgruppe, eine Aminogruppe am Alpha-C-Atom. Das Alpha-C-Atom, immer eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe. Und die Seitenkette hier, die ist unterschiedlich. Und es gibt 20 Aminosäuren, also gibt es 20 unterschiedliche Seitenketten. Manche sagen auch 21 Aminosäuren, aber wir nehmen mal 20 Aminosäuren. Und das Besondere daran ist nicht nur, dass sie chiral sind, sondern dass diese Aminosäuren auch ionisch sein können, und zwar in allen Varianten, entweder als Zwitterion vorliegen können oder als positiv geladenes Ion oder als negativ geladenes Ion. Ja? Also das sind die physiologischen Formen hier. So schreibt man es in der Regel, eine Aminosäure, aber so liegt es normalerweise nicht vor. Irgendwie ist die immer geladen. Es hängt ab vom pH aus der Umgebung. Dies ist, wie gesagt, der zwitterionische Zustand hier. Da ist es elektrisch neutral nach außen hin, aber sehr wohl geladen. Hier ist jeweils eine Nettoladung vorhanden, entweder eine positiv oder negative Nettoladung. Bei niedriger H-Plus-Konzentration haben wir diese negative Nettoladung, bei hoher Proton, also im sauren, haben wir eine positive Nettoladung. Nun, diese Aminosäuren, die bilden sozusagen den Baukasten für die Proteine, und ganz ähnlich wie bei den Polysacchariden, die wir kennengelernt haben, ist auch hier das Prinzip der Strukturbildung, sage ich mal, die Kombination von Aminosäuren. Und die Kombinationsmöglichkeiten sind enorm, denn wir haben 20 verschiedene Aminosäuren, und je nachdem, wie lang das Protein ist, können Sie hier die Kombination ausrechnen. Also 20 hoch Anzahl der Aminosäuren pro Polymer. Also wenn wir ein Protein hätten mit 100 Aminosäuren, dann wären das 20 hoch 100 Variationen, oder das ist 10 hoch 130, also 130 Nullen. Das ist eine riesige Anzahl von Variationsmöglichkeiten, die theoretisch machbar sind. Ja? Also es sind mehr als Moleküle im Universum oder sowas. Also, und 100 Aminosäuren ist nicht unbedingt ein großes Protein, das ist eher ein kleines Protein. Es gibt sehr, sehr viel größere Proteine. Es gibt auch kleinere. Insulin zum Beispiel hat etwas über 50 Aminosäuren, aber es gibt sehr, sehr viel größere Proteine als Proteine mit 100 Aminosäuren. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind enorm und die Eigenschaften ergeben sich jetzt aus den Eigenschaften der Seitenkette, der jeweiligen Aminosäure-Seitenkette. Und diese Seitenketten, die strahlen zum einen in das Molekül hinein, aber zum anderen auch in die Umgebung hinaus. Und das ist das ganze Geheimnis dieser Proteine, dass eben Proteine über die Funktion, über die Eigenschaften der Seitenkette, ob sie hydrophil sind, ob sie hydrophob sind, ob sie geladen sind, ungeladen sind, ob sie Wasserstoffbrücken liefern können oder Wasserstoffbrücken akzeptieren können. Über alle diese Eigenschaften bilden diese Proteine dreidimensionale Strukturen auf der einen Seite und auf der anderen Seite bilden sie, sag mal, Oberflächen bestimmter Charakteristika nach außen. Und ich hatte ja schon gesagt, Biochemie ist letztlich die Interaktion von Molekülen in biologischen Systemen. Und diese Interaktion von Molekülen findet auf der Oberfläche statt. Und diese Oberflächen, wie gesagt, sind im Wesentlichen hier charakterisiert durch die Eigenschaften dieser Aminosäuren, vor allen Dingen in Proteinen. Nun, wenn wir uns ganz schnell in den letzten 4 Minuten uns die Aminosäuren angucken, dann können wir diese Aminosäuren einteilen in verschiedene Klassen. 20 Stück haben wir. Wir müssen 20 irgendwie unterkriegen, 20 Aminosäuren. Ja? Und da haben wir zunächst einmal die unpolaren Aminosäuren, also die unpolare Aminosäuren, die aliphatische Seitenketten haben und als Monoaminocarbonsäuren fungieren. Das wäre Glycin, ist übrigens die einzige nicht chirale Aminosäure, ja, wie Sie sehen. Ne, Glycin ist eine nicht chirale Aminosäure, weil sie hier zwei H's hat. Dann Alanin mit dieser Methylgruppe, Valin mit dieser Isopropylgruppe hier, Leucin um ein C-Atom länger und Isoleucin, wo die Seitenkette etwas anders aufgebaut ist. Jedenfalls sind das alles Alkylseitenketten, ungeladene Seitenketten, die also starke hydrophoben Charakter aufweisen. Deshalb unpolare aliphatische Seitenketten und Monaminocarbonsäuren. Nur eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe. Das ist die erste Gruppe, 5 Stück. 2, 4, 5, ja. Dann haben wir unpolare mit heterozyklischen Seitenketten, Monaminocarbonsäure, das ist nur Prolin. Prolin hat eine heterozyklische Seitenkette. Hier ist die Aminogruppe in einen Zyklus, in einen Ring eingebaut. Prolin ist eine sehr wichtige Aminosäure, weil Prolin als Brecher der Sekundärstruktur gilt. Was das bedeutet, werden wir beim nächsten Mal noch sehen. Wenn ein Prolin da ist, dann wird, sagen wir, eine Alpha-Helix oder ein Beta-Faltblatt, die werden dann gebrochen. Und die stellt eine ganz wichtige Schaltfunktion für die dreidimensionale Struktur der Proteine dar. Nächsten sind die Aminosäuren mit polarer aliphatischer Seitenkette, die eine Hydroxymonoamin-Carbonsäure darstellen. Also hier ist in der Seitenkette eine Hydroxygruppierung, wobei die Seitenkette eine aliphatische Seitenkette ist. Es gibt noch eine Hydroxyaminosäure, Tyrosin, da ist die Seitenkette eine aromatische Seitenkette, hier eine aliphatische. Diese Aminosäuren sind deshalb so wichtig, weil sie an dieser Hydroxylgruppe phosphoryliert werden können und sind deshalb für Signalfunktionen, die haben Schalterfunktionen, können die hier eingesetzt werden. Also Serin-Threonin. Nächste sind Aminosäuren mit polarer aliphatischer Seitenkette, die schwefelhaltige Aminosäuren enthalten. Und da ist schwefelhaltig sind, also ist einmal Cystein. Ja? Cystein ist verwandt mit dem Serin, ist praktisch Serin, wo die OH-Gruppe durch eine SH-Gruppe substituiert ist. Und Methionin, um ein C-Atom länger, dann kommt der Schwefel und dann kommt nochmal eine Methylgruppe. Ja? Dann die nächsten sind die Aminosäuren mit polarer aliphatischer Seitenkette mit Omega-Amin der Monoamino-Dicarbonsäuren. Also hier haben wir jetzt Dicarbonsäureamide, Dicarbonsäure, nicht nur eine Carbonsäure, sondern zwei, aber jeweils nicht als Säure vorliegen, sondern als Säureamid. Ja? Sind Omega-Amide der Monoamino-Dicarbonsäuren, Asparagin und Glutamin. Und dann die entsprechenden Säuren dazu, also wo jetzt nicht das Säureamid vorliegt in der Seitenkette, sondern die Säure, das ist die Asparaginsäure und die Glutaminsäure. Und schließlich die aromatischen, also die mit aromatischen Seitenketten, das ist Phenylalanin, Tyrosin, das ist die dritte mit der OH-Gruppe, die auch wieder phosphoryliert werden kann, ganz wichtig. Und eben Tryptophan mit diesem Heterozyklus hier an dieser Stelle. Das sind die 20 Aminosäuren, ganz schnell im Durchlauf. Wir schauen uns die beim nächsten Mal nochmal an und dann kommen wir dann in die Proteinchemie und dann auch in die Enzymologie hinein. Ich muss noch eins sagen, in der nächsten Woche fällt die Vorlesung aus. Ich bin nächste Woche in den USA, aber wir treffen uns dann die Woche drauf dann wieder. Also nächste Woche keine Vorlesung. Können Sie das auch, können Sie das über den Verteiler, zweites und drittes Semester, ja? Dankeschön.